Liebe Gemeinde, ganz bewusst, liebe Gemeinde, Liebe. Was für ein Wort mit vielen Facetten. Da ist die Liebe der Mutter oder der Eltern zu ihren Kindern. Da ist die Liebe Gottes zu den Menschen. Die Liebe von Mann und Frau zueinander. Die Liebe zur Natur. Die Liebe zur Musik. Liebe ist auch ein Eigenschaftswort. Der liebe Gott. Die liebe Gemeinde. Also ihr. Allein die Aufzählung deutet schon an, Liebe kann ganz viele und sehr unterschiedliche Facetten haben. Und das ist ohne jeden Anspruch auf Vollständigkeit, bestimmt hätte jeder von euch noch mindestens einen Punkt, den man jetzt ergänzen könnte. Nächstenliebe und Feindesliebe, davon haben wir gerade in der Lesung vor allem im zweiten Teil gehört. Ein kurzer Auszug aus der Bergpredigt. Das Setting, wie die Bergpredigt geschildert wird, ist ja, Jesus steht am Beginn seiner Lehrtätigkeit und versammelt seinen engeren Jüngerkreis um sich, mit denen er mit der Bergpredigt sozusagen sein Grundsatzprogramm erklärt. Es haben wohl auch größere Gruppen zugehört, so klingt es jedenfalls am Ende der Bergpredigt. Die meisten Ausleger gehen davon aus, dass die Bergpredigt nicht so gehalten wurde, wie sie da steht, sondern dass das eine Zusammenstellung von Jesus' Worten ist, die der Evangelist eben irgendwann mal gesammelt hat und dann für gut befunden hat, dass das so gut zusammenpasst. Ich würde für heute zumindest aber gern auf dieser Textebene bleiben. Also mal ernst nehmen, dass sich aus dem Text ergibt und besonders daraus, dass die Bergpredigt ziemlich am Anfang des Evangeliums steht, beziehungsweise von Jesu Wirken. Und dann würde das nämlich bedeuten, dass Jesus zu einer relativ neuen, beziehungsweise jungen Gruppe redet. Wenn das überhaupt schon wirklich eine Gruppe ist. Und er setzt bei Bekanntem an. Ihr habt gehört, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Und darauf geht Jesus ein. Er beginnt beim Alten, um dann mit seiner neuen Sichtweise darauf einzugehen. Nicht mehr nur Nächstenliebe, sondern auch Feindesliebe. Dem Evangelisten haben wir es zu verdanken, dass dieses Wort seinen Weg genommen hat. Es ist nicht vergessen worden. Es steht in gewisser Hinsicht sogar für das Christentum. Für das, was es ausmacht. Oder wenigstens für das, was Christen besonders gut können sollten oder wenigstens in Erwägung ziehen sollten, die Feindesliebe. Als erste Maßnahme hier konkret bezogen auf die, die euch verfolgen, nennt Jesus das Gebet für sie. Ich habe daher gegen Ende der Predigt auch noch mal eine Möglichkeit eingebaut für ein stilles Gebet. Und dieser Punkt mit der Verfolgung ist etwas, diese Gemeinde ist ja in den letzten Jahren sehr gewachsen. Und ich habe nochmal überlegt, sind jetzt heute Iraner hier, Perser hier, die teilweise ja die Verfolgung wirklich erlebt haben. Ich habe dann nochmal gemerkt, ich predige als Deutscher aus Jahrgang 71 im Westen aufgewachsen und ich predige im Wesentlichen zu Deutschen. Das ist zumindest der gedankliche Konstrukt, das gedankliche Konstrukt. Und ein Perser wird vielleicht nochmal ganz anders über diesen Text predigen. Feindesliebe, das ist für uns als Christen kein neues Wort, sondern ein altes Wort. Ich weiß nicht, wie oft ihr das schon gehört habt. Wie viele Predigten habt ihr schon darüber gehört oder Bibelstunden oder Hauskreisthemenabende? Wie oft ist das in der Gemeinde abgedruckt worden als Andachtstext oder Besinnungswort. In den Glaubensunterweisungskursen, das entspricht so in etwa dem biblischen Unterricht hier, in den Glaubensunterweisungskursen der Mennonitengemeinden, in meiner eigenen und in denen, mit denen meine Gemeinde zusammenarbeitet, ist ganz klar, das Thema Bergpredigt kommt auf jeden Fall dran. Und diese Reihe, in der die Feindesliebe steht, die sogenannten Antithesen, das wird auf jeden Fall besprochen. in irgendeiner Weise. Die Form kann dann wechseln, aber Thema ist das. Feindesliebe, also ein Thema, über das man schon oft was gehört hat. Also ist es ja auch ausgelutscht. Tausendmal gehört, tausendmal nichts passiert. Wir haben ja auch keine Feinde, zum Glück. Oder haben wir doch welche? Liebe ist in den meisten ihrer Spielarten kein Gefühl. Jedenfalls nicht nur. Wenn unsere Liebe zu Gott nur von Gefühlen getragen wird, dann wird es mit ihr wahrscheinlich sehr schnell den Bach runtergehen. Darum gehört spätestens nach dem ersten Liebesgefühlsrausch auch dazu, Gott mit dem Verstand zu lieben. Über Gott, über Jesus, den Heiligen Geist, über sein Wort nachdenken, nachfragen, Fragen stellen, Antworten suchen und geben, annehmen und diskutieren, bessere Fragen stellen und bessere Antworten finden, alleine und mit anderen. Eben nicht nur Gefühl. Uns ist es ja auch in einer Partnerschaft. Gefühle sind gut und schön und heute in unserer Gesellschaft stehen sie meistens am Anfang. Und wenn dann zu den Gefühlen nicht mehr dazukommt, eine Entscheidung, der Wille, auch Durststrecken und schlechte Tage zu überstehen oder sogar Wochen und Jahre, was je nach Paar ganz unterschiedliche Dinge bedeuten kann, dann ist die Partnerschaft im Grunde doch tot, wenn die Gefühle dann auf einmal weg sind. Und das Recht gilt das von der Feindesliebe. Es geht hier nicht um ein Gefühl. Es geht ums Wollen. Es geht um Entscheidungen. Es geht dann darum, entsprechende Konsequenzen zu ziehen. Ein ergreifendes Gefühl mag dabei ja ganz hilfreich sein. Aber auf das Gefühl kommt es am Ende nicht an. Jedenfalls nicht alleine. Es ist eine Frage meiner Entscheidung. Will ich meinen Feind lieben? Ich habe das in dem Interview mit Britta eben schon angedeutet. In den mennonitischen Gemeinden ist in den Strukturen sehr vieles sehr ähnlich wie bei den Baptisten. Und es gibt auch ähnliche Einrichtungen auf übergemeindlicher Ebene. Es gibt da so eine Art Landesverband, es gibt eine Art Bund, es gibt ein Missionskomitee, es gibt Jugendwerke, es gibt ein Werk, das Freiwillige aussendet und betreut. Alles parallel auch im deutschen Baptismus vorhanden. Eine Parallele aber gibt es nicht oder noch nicht bei den deutschen Baptisten. Zumindest nicht bei uns Deutschen. Das ist ein eigenes Werk für die Friedensarbeit. Ein Thema, das bei den Mennoniten einen ungeheuer hohen Stellenwert hat. Es handelt sich um das Deutsche Mennonitische Friedenskomitee. Und da sind aus vielen Gemeinden Leute engagiert. Und es hört sich im ersten Moment ganz toll an. Wow, Leute, die für den Frieden arbeiten, ganz engagiert. Sie setzen Freizeit ein, sie fahren auf Tagungen, sie gehen demonstrieren, sie sammeln Unterschriften. Überblicke ich dann aber all die Jahre, und es ist bei mir noch gar nicht so viel, aber dann merkt man schon, das mit dem Frieden ergibt sich nicht einfach so. Für Frieden muss man arbeiten. Und das hat viel mit Klein-Klein zu tun. Das ist natürlich auch unserer Gesellschaft geschuldet. Und das ist natürlich dann letztendlich auch in unseren Kirchen und Gemeinden so. Auch bei den Mennoniten, die sich als Friedenskirche verstehen. Jedenfalls, wenn das nur vom Gefühl getragen wäre, dann wäre das schon lange vorbei. Das Deutsche Mennonitische Friedenskomitee hat eine Broschüre herausgegeben. Also nicht nur eine, sondern schon mehrere, aber diese ist jetzt die, auf die ich mich heute beziehen möchte. 55 Erfolge für die Gewaltfreiheit. Ihr seht es anprojiziert, so sieht sie im Ganzen aus. Ich habe Exemplare vorne an den Ausgang gelegt. Es ist nicht für jeden eins da, aber für jede Familie müsste es so ungefähr hinkommen. 55 Beispiele sind da drin, dass es etwas bringt, Frieden zu wollen, den Feind lieben zu wollen. Oder wenigstens als erstes sich von seiner Art, sich vom Ungerechten oder sich von der Gewalt nicht überwältigen zu lassen. Diese Broschüre ist vom Mennonitischen Friedenskomitee nicht alleine herausgegeben worden. Mitherausgeber ist neben dem Netzwerk Church and Peace, also Kirche und Frieden, noch das katholische Friedenswerk Pax Christi. Und die wiederum haben diese Broschüre aus dem Englischen übernommen. Und einer der ersten Herausgeber war die Baptist Peace Fellowship, also sozusagen ein baptistisches Friedenskomitee aus Großbritannien. Also wie gesagt, ich habe aber deutsche Exemplare mitgebracht und ihr könnt, solange der Vorrat reicht, die gerne mitnehmen. Und bei Pax Christi auf der Homepage findet man auch noch das ein oder andere Beispiel vertieft. Also hier sind immer so ganz kurze Texte drin und wer sagt, okay, das interessiert mich mehr, der findet dann längere Erklärungen online bei Pax Christi. Ich möchte euch über einen dieser Herausgeber noch etwas mehr erzählen, eben Pax Christi. Denn Pax Christi hat eine Gründungsgeschichte, die mit uns Deutschen und mit der Feindesliebe zu tun hat. Es waren nämlich Leute, die schlechte, also wirklich schlechte, grausame Erfahrungen mit uns Deutschen gemacht haben. Und das war für sie nicht gleich selbstverständlich, aber letztlich sie trafen eine Entscheidung, dem Hass, der Wut, der Verzweiflung, den Rachegelüsten und der Angst nicht nachzugeben. Pax Christi selber erzählt diesen Anfang so. Pax Christi entstand vor dem Hintergrund der Schrecken und Wunden des Zweiten Weltkriegs. Noch vor seinem Ende, im November 1944, sammelten sich auf Initiative der Madame Marthe d'Hortel Clodot katholische Frauen und Männer in Frankreich, um für die Versöhnung mit Deutschland zu beten. Sie baten den Bischof von Montauban, Pierre-Marie Thea, um Unterstützung, weil seine Grundüberzeugung ihrem Anliegen entsprach. Thea war, nachdem er auf der Kanzel öffentlich gegen den Abtransport von Juden Stellung bezogen hatte, in das Internierungslager Compiègne gebracht worden, wo die Transporte nach Buchenwald zusammengestellt wurden. Mitgefangene suchten angesichts dieser bedrückenden Lage seinen Trost und Zuspruch. Aber der Bischof hatte keinen billigen Trost. Das Gebet des Vaterunser mit der Bitte: und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben, schien vielen von ihnen nicht mehr nachvollziehbar. Den Schuldigern, den Deutschen, vergeben angesichts von Krieg, Besatzung und Mord. Doch der Bischof bestand darauf. Er bestand darauf, dass Feindesliebe die einzige Möglichkeit sei, Vergeltung und Gewalt zu überwinden. Er war den Menschen ein glaubwürdiger Zeuge. Knapp entging Thea der Deportation und konnte im Frühjahr 1945 als einer von 40 französischen Bischöfen einen Aufruf zu einem Gebetskreuzzug für die Versöhnung mit Deutschland und den Frieden in der ganzen Welt unterzeichnen. Das war die Geburtsstunde von Pax Christi. Gemeinsames Gebet und die versöhnende Kraft des Friedens Christi, eben Pax Christi, sollten verfeindete Menschen und Völker zusammenführen und die Chance einer gemeinsamen Zukunft eröffnen. Der Aufruf verbreitete sich schnell auch in Deutschland Und über Grenzen hinweg wurden Kontakte geknüpft. Es kam zu ersten deutsch-französischen Begegnungen. Soweit wie Pax Christi seine eigene Entstehung darstellt. Feindesliebe, eine bewusste Entscheidung. Diese Erfahrungen am Ende und nach dem Zweiten Weltkrieg, sie waren nicht von Gefühlen getragen. Sie waren wohl sogar gegen die Gefühle. Und das waren, wenn wir ehrlich sind, äußerst nachvollziehbare Gefühle. Wenn man so viel Leid erfahren, erlebt und erlitten hat. Feindesliebe, eine bewusste Entscheidung. Mir kommen dann zwei direkte Auswirkungen in den Sinn, zwei Fernwirkungen, bei denen wir von diesen Entscheidungen der französischen Frau und ihres Bischofs in guter Weise betroffen sind. Das eine ist jetzt hier gerade vor euren Augen und Ohren. Pax Christi blieb eben keine Organisation in Frankreich, sondern arbeitet auch in Deutschland, eben auch mit dem Mennonitischen Friedenskomitee zusammen. Und diese Broschüre, die manche von euch nach Hause tragen werden, ist eine Frucht davon. Und dass so viele Orte heute eine Partnerschaft mit einem französischen Ort haben, ist eine andere Fernwirkung. Ich weiß das nicht, aber ich vermute, dass Pax Christi bei keiner dieser Dorf- und Städtepartnerschaften direkt beteiligt war. Aber der Geist, dass gerade Deutsche mit französischen Orten Austausch haben, das lässt doch deutlich erkennen, dass hier das, was Pax Christi wollte, ganz praktisch gelebt wird. Begegnungen, Freundschaften, kein Nebeneinander her, sondern ein Miteinander auf allen möglichen Ebenen. Ibersheim, wo meine mennonitische Gemeinde ist, hat eine Partnerschaft mit einem anderen kleinen französischen Dorf. Der Heimatort, aus dem ich komme, hat eine ähnliche Partnerschaft und da gibt es auch ganz witzige Parallelen, wie das zustande gekommen ist. Und wir sind hier in Mainz, last but not least, Mainz hat unter anderem eine Städtepartnerschaft mit Dijon. So wie die Völkerfreundschaft im Kleinen beginnt und dann auch das Klein-Klein braucht, so ist es auch mit der Feindesliebe. Es muss im Kleinen gelebt werden. Sonst wird es keine Frucht tragen, sondern unglaubwürdig sein und leer und hohl wirken. Auf zwei Verse möchte ich noch ein bisschen näher eingehen. Ihr habt gehört, dass gesagt wurde, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Die Aufforderung zur Nächstenliebe kommt aus dem Alten Testament. Sie ist dort aber ganz klar nur auf das eigene Volk, die Angehörigen des eigenen Glaubens begrenzt. Es gab zwar Diskussionen um Einzelheiten, wie das genau zu verstehen ist, wo genau die Grenze verläuft, aber im Wesentlichen war klar, es gibt ein Die da draußen und wir hier drinnen. Mag sein, dass die anderen nicht alle böse sind, aber die Guten, das sind wir. Den Feind zu hassen, das steht so nicht im Alten Testament. Aber es gibt eine Reihe von Hinweisen, dass das zur Zeit Jesu durchaus eine übliche Meinung war. Die Feinde, womöglich sogar schon einfach nur die Fremden, sind zu hassen. Das war keine unumstrittene Position, aber so ganz fremd war das Jesus und seinen Zuhörern offensichtlich ja nicht. Und auch in unserer Zeit müssen wir Parolen hören, die letztlich genau darauf hinauslaufen, Fremdenfeindlichkeit und Fremdenhass. Das wirft Fragen auf. Zunächst einmal können wir uns fragen, und das gilt nicht nur bei dieser Stelle, was machen wir, wenn wir etwas in der Bibel lesen? Was ziehen wir für Folgerungen, die da gar nicht stehen? Ist uns dieser Unterschied bewusst? Ist uns klar, dass wir mit unserer Auslegung, mit unserer Position, mit unserem Auftreten, also unserem Handeln, dann auch falsch liegen könnten? Es ist wie immer im Leben die Gefahr, einmal etwas gehört und schon hat man sich seine Meinung gebildet. Aber die Dinge sind häufig komplizierter. Aus der Aufforderung, wie man sie zur Zeit Jesu wohl lesen konnte, liebe die, die zu deiner Gemeinde gehören, folgert alles andere als selbstverständlich, hasse alle anderen. Oder verachte die anderen Gemeinden oder sieh auf die herab, die nicht so sind wie du. Klammer auf, und das lässt sich natürlich sofort ins Politische übertragen. Klammer zu. Jesus zeigt uns, welche Richtung er uns vorgibt. Er geht vom Gebot der Nächstenliebe nicht ins Gegenteil, sondern er denkt konsequent weiter. Er möchte, dass wir für die Feinde bitten. Wir sollen Fürbitte halten für die, die uns verfolgen und oder verfluchen. Als Matthäus sein Evangelium schrieb, war das für seine Leser eine ganz reale Situation. So wie der französische Bischof dem Tod durch deutsche Hand ins Auge gesehen hat, so waren die frühen Christen durch ihre Feinde bedroht und verfolgt. Haben wir solche Feinde? Ich hoffe doch nicht. Aber auch wir sind nicht immer mit allen Menschen im Reinen. Manchmal habe ich so bei den Christen den Eindruck, Nächstenliebe klappt schon. Feindesliebe bin ich jederzeit zu bereit. Richtig schwierig wird es dann aber bei den Leuten, die weder so richtig meine Nächsten sind, noch so richtig meine Feinde. Also ich bilde jetzt gerade eine Kategorie, die gibt es in der Bibel so nicht, aber ich glaube, in unserem Alltag kennen wir das schon. Leute, mit denen man zu tun hat, die einem aber ganz gehörig auf die Nerven gehen. Die drohen, die eigene Arbeit kaputt zu machen. Die mich Geld kosten. Leute, die einem den Geldhahn zudrehen. Leute, die einem immer wieder widersprechen. Leute, die für sich in Anspruch nehmen, ach, was haben wir Tolles gemacht und selber haben sie am wenigsten dazu beigetragen. Bestimmt hat der eine oder andere jetzt jemanden aus seinem Leben vor Augen. Und ich lade ein, jetzt direkt in diesem Moment, mitten in der Predigt, genau das einfach mal zu tun. Für den Feind, den Gegner, den Unsympathischen, den, der mir Sorge macht und Kummer, für den zu beten. Für den ein paar gute Worte bei Gott einlegen. Ihn oder sie vielleicht sogar von hier aus diesem Raum heraus zu segnen. Ich lade ein, jetzt zu beten. Amen. Liebe Gemeinde, war das jetzt gefühlsmäßig schwierig? War das eine Entscheidung? Es mag schwer fallen, aber wir haben mit Jesus einen, der uns das vorgelebt hat. Und wenn wir ihm nachfolgen wollen, dann ist Feindesliebe eben nicht ein nice to have, nicht etwas, was schön ist, wenn man es haben kann, dann ist das ein unbedingtes Muss. Und auch die Liebe zu denen, die für uns zwischen dem Nächsten und dem Feind liegen. Das Gebot der Liebe stammt eben nicht aus dem menschlichen, sondern aus dem göttlichen Bereich. Und das gilt auch für die Forderung der Feindesliebe. Wir alle, Freund und Feind, gehen dem kommenden Gottesreich entgegen. Das ist der größere Horizont. Und ich bin davon überzeugt, wir alle werden uns verantworten müssen vor dem höchsten Richter. In einer anderen großen Rede, überliefert am Ende des Matthäus-Evangeliums, ist davon die Rede. Wenn man sich das anguckt, diese Rede vom Weltgericht, man mag ja sagen, das ist viel bildhafte Sprache, viele Metaphern, aber die Botschaft ist klar. Es gibt kein Entrinnen vor diesem Gericht. Wer dies weiß, kann von seinen Vorrechten und seiner Ehre und grundsätzlicher von sich selbst absehen. Er wird wie sich selbst, so auch die Mitmenschen, die Nahen und die Fernen, die Angenehmen wie die Unangenehmen, die Gutwilligen wie die Böswilligen, die aus der eigenen Gemeinde und die aus den anderen, die aus dem eigenen Volk und die aus den anderen Völkern, der Gnade und dem Gericht des Weltrichters überlassen. Ja, wir vertrauen dabei auf die Gnade, dass Jesus schon für unsere Sünden bezahlt hat. Aber gerade das verpflichtet uns dazu, so zu leben, wie er es will. Und in einem der Lieder, die wir gerade gesungen haben, ist das auch so angeklungen. Das hat mich sehr gefreut. Also lasst uns das nicht nur singen. Die Menschen, mit denen wir zu tun haben, die wir jetzt vor Augen haben, für die ihr gerade gebetet habt, sind unterschiedlich. Und wir selber sind unterschiedlich. Manchmal wird uns die Nächsten- und die Feindesliebe schwierige Entscheidungen abfordern. Vielleicht ja gerade, wenn auch noch unsere Gefühle mit im Spiel sind. Manchmal werden wir die Liebe zu den problematischen Menschen aktiv angehen müssen. Manchmal wird es besser sein, passiv zu bleiben. Niemals aber kann Aggression das sein, was bei uns dran ist. Auch nicht, wenn wir uns doch im Recht fühlen. Ob in Worten oder Taten. Wenn ich mir Jesus anschaue, dann geht Aggression gar nicht. An dieser Stelle lauert die Gefahr eines Missverständnisses. Mir geht es nicht darum, die Gefühle nicht ernst zu nehmen, sie zu überspielen und am Ende verdrängte Gefühle zu haben, die einen krank machen. So ist das nicht gemeint. Aber da, wo jemand die Entscheidung zur Feindesliebe getroffen hat und seine Gefühle da nicht hinterherkommen, der suche das Gebet, der suche das Gespräch, wie er oder sie mit solch einem inneren oder vielleicht ja sogar äußeren Konflikt umgehen kann. Das lässt sich kaum allgemein und für alle Fälle mal ebenso in der Predigt ausführen. Und selbst wenn ich jetzt noch die Predigtzeit verdoppeln würde. Man kann jetzt nicht alle Einzelfälle durchgehen. Aber dieser Weg ist vielleicht ja auch ein erster Schritt. Wenn die Gefühle bei einer Entscheidung nicht mitkommen wollen oder können, sich den Beistand durch einen anderen Christen zu suchen. Vielleicht ist das ja eine Möglichkeit. Es gibt ja gleich nach dem Gottesdienst auch wieder die Möglichkeit, hier Gebet in Anspruch zu nehmen. Und vielleicht sind ja Menschen dabei, die gerade an der Stelle heute für sich beten lassen möchten. Feindesliebe fordert eine Entscheidung. Eine Entscheidung aus unserem Glauben heraus. Eine Entscheidung, die sich erinnert, dass Jesus uns, die wir übrigens auch einmal als seine Feinde bezeichnet werden in der Bibel, dass Jesus uns so geliebt hat, dass er sein Leben für uns gegeben hat. Dieses Leben geben ist wohl meistens nicht von uns gefordert. Es ist manchmal ja auch schon Herausforderung genug, mit dem anderen in einer Gemeinde zu leben oder mit dem anderen in der Nachbarschaft zu leben, in einem Betrieb auszukommen, in der Familie, in einer Klasse oder Studiengruppe oder wo auch immer und den Umgang mit ihm oder ihr zu pflegen. Feindesliebe ist eine Entscheidung aus unserem Glauben heraus. Und es ist eine Entscheidung für unseren Glauben. Es ist unsere Aufgabe. Und es ist nicht die Aufgabe des anderen. Amen.